Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium haben wir gerade schon bei der Lesung des Evangeliums gehört. Sie können den Text aber in Ihrem Gottesdienstprogramm noch einmal nach- und mitlesen. Liebe Gemeinde, wenn mich Besucher Berlins fragen, was für mich das Besondere an dieser Stadt sei, dann antworte ich nicht ohne eine gehörige Portion Sarkasmus: In Berlin ist niemandem mehr etwas peinlich. Vom Flughafen BER über vielfältiges Verwaltungsversagen bis hin zu den Unberechenbarkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, niemand regt sich mehr darüber auf. Die Berliner sind stolz auf ihre Toleranz gegenüber jedermann. Alle können und dürfen sich benehmen, wie es ihnen in den Sinn kommt. Ausgesprochene und unausgesprochene Verhaltenserwartungen gibt es hier fast keine mehr. Hat also Berlin die biblische Empfehlung, nicht zu richten, vorbildlich umgesetzt? Vor einigen Jahren veröffentlichten die Berliner Verkehrsbetriebe ein Video, in dem der Rapper Kazım Akboga als Fahrkartenkontrolleur den Song »Ist mir egal« sang und auf ganz skurrile Fahrgäste traf, aber es war ihm eben egal. Mann auf Pferd ist mir egal, Mann auf Mann ist mir egal. Nun wirbt aber die BVG auch mit dem Slogan »Weil wir dich lieben«. Wie passt das nun zusammen? Ist mir egal und wir lieben dich. Vielleicht so, weil wir dich wirklich lieben, nehmen wir dich so, wie du bist. Wir mischen uns nicht ein und lassen dich einfach in Ruhe. Das Problem mit dieser Berliner Toleranz besteht freilich darin, dass immer weniger Menschen sich um ihren Nächsten, um ihren Nachbarn oder um das Gemeinwesen überhaupt zu kümmern scheinen. Soll doch jeder machen, was er will, denken viele. Und ist mir egal, heißt dann halt, ich achte ausschließlich auf mich. Und wenn jeder das tut, dann ist doch alles gut. Sorgt jeder für sich, dann ist doch für alle gesorgt. Aber kann das tatsächlich die Kernbotschaft unseres Textes sein? Die Versuchung, den Text als Einladung zum Schutz des eigenen Wohlbefindens zu lesen, ist ja durchaus groß. Denn wenn es heißt, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben, dann klingt das ja tatsächlich so, als sei man nur deshalb nachsichtig, weil man sich selbst damit den größten Gefallen tut. Ich richte andere nicht, damit ich selbst mit meinen vielen kleinen Grenzüberschreitungen und Ordnungswidrigkeiten glimpflich davonkomme. Toleranz aus Eigeninteresse. Eine solche Ethik interessiert sich nicht dafür, was das Richtige ist und das Gute, sondern die Maxime lautet vielmehr: Handle stets so, dass du am Ende davon profitierst. Also richtet man nicht, weil man sich erstens für die Probleme anderer gar nicht interessiert und weil man zweitens vom Urteil anderer verschont bleiben möchte. Das kann aber unmöglich alles sein, was uns ein biblischer Text zu sagen hat. Und in der Tat, andere Textpassagen lassen unseren Predigttext in einem ganz anderen Licht erscheinen. Da ist zunächst der erste Vers, gewissermaßen die Überschrift über allem. Da heißt es nämlich: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also nicht seid uninteressiert, denkt nur an euch. Der Begriff der Barmherzigkeit wird ja gerne mit Mitleid verwechselt, aber Barmherzigkeit ist eben mehr als nur ein Gefühl. Sprachforscher weisen darauf hin, dass Barmherzigkeit aus dem Germanischen Barm kommt, was so viel wie Schoß, Mütterlichkeit, Sorge bedeutet. Also, wer barmherzig ist, der sorgt sich um andere Menschen, sorgt sich um anvertraute Lebewesen, sorgt sich um die Natur. Wir sollen uns um andere sorgen, so unser erster Vers, weil wir Gott, dem Barmherzigen, nacheifern wollen. Denn Barmherzigkeit ist eine der hervorragenden Eigenschaften Gottes. Als Johann Sebastian Bach am 20. Juni 1723 die Kantate zu eben diesem Bibeltext aufführte, ließ er den Tenor Folgendes singen. Der wies darauf hin, dass es sich im Text um Gottesgaben handelt. Also all das, was wir tun sollen, ist nicht etwas, was wir selbst können, sondern was Gott uns schenkt. Und wörtlich heißt es dann bei Bach weiter, ich zitiere ihn, dass sie zu unserer Zeit so wenig Menschen haben, nämlich die Gottesgaben, das macht, sie bitten Gott nicht drum. Denn von Natur geht unsers Herzen Dichten mit lauter Bösem um. Soll's seinen Weg auf etwas Gutes richten, so muss es Gott durch seine Gunst regieren und auf der Bahn der Tugend führen. Wenn dies dann gelingt, so Bach, dann können wir uns freuen, denn gütig sein und tugendreich macht uns Gott und Engeln gleich. Also eine von Barmherzigkeit geprägte Gottesbeziehung ist offenbar die Voraussetzung dafür, dass wir selbst barmherzig sein können. Barmherzigkeit muss man selbst am eigenen Leibe erlebt, empfunden und wahrgenommen haben, bevor man sie weitergeben kann. Bedenken wir es freilich recht, dann haben wir alle in unserem Leben reichlich Barmherzigkeit von Gott durch andere erfahren. Die Werke der Barmherzigkeit gliedern sich traditionsgemäß in leibliche Werke, wie hungrige speisen, Fremde beherbergen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote beerdigen, und in geistliche Werke, nämlich Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Irrende zurechtweisen, aber auch Lästige geduldig ertragen. Unser Predigttext geht offenbar ganz selbstverständlich davon aus, dass wir uns kümmern, weil sich ja auch Gott um uns kümmert. Es heißt im Text nicht, dass wir den Splitter im Auge des anderen belassen sollen und dass uns dieser ganz egal ist. Im Gegenteil, wir sollen zuerst unseren eigenen Durchblick und unsere eigene Wahrnehmungsfähigkeit schärfen, dann aber durchaus dem anderen ebenfalls zu einer besseren Wahrnehmung seiner Wirklichkeit verhelfen. Aber das ist offenbar das Problem, gerade dann, wenn wir uns um andere kümmern, gerade dann, wenn wir anderen helfen, können wir Fehler machen, die in diesem Text alle aufgelistet sind. Eigentlich ist das ein Predigttext für Eltern und Lehrer, für Berater und Sozialarbeiter und für alle, die Verantwortung für andere Menschen übernommen haben. Also jeder, der schon einmal unterrichtet hat, jede Mutter, jeder Vater kennt das. Es gibt Momente, wo die eigene Erschöpfung dazu führt, dass man demjenigen, dem man eigentlich helfen soll, insgeheim oder auch offen Vorwürfe macht. Warum fällt es dem anderen so schwer, sich zu ändern? Und warum ändert er sich nicht so, wie ich es gerne hätte? Warum sind Schülerinnen und Schüler begriffsstutzig und so faul? Warum machen Menschen immer wieder die gleichen Fehler und oft sogar wieder besseres Wissen? Da ist es wichtig, sich von unserem Predigttext daran erinnern zu lassen, dass wir nicht richten sollen. Wer sind wir, dass wir richten könnten? Der Grat zwischen Fürsorge und Herablassung, zwischen Hilfe und Kontrollbedürfnis ist oft sehr schmal. Und die Helfer sollen eben nicht zu hilflosen Helfern werden, die letztlich das Gegenteil von dem hervorrufen, was sie eigentlich möchten. Noch ein kleines Detail aus unserem Text. Das griechische Wort richten heißt kritein. Und wir kennen das aus dem Begriff kritisieren. Also vielleicht könnte man auch statt richten sagen, kritisiert nicht ständig. Gebt nicht ständig negative Prognosen ab, sondern seid geduldig und nachsichtig. Gebt alles, was ihr habt, denen, die euch anvertraut sind. Euch ist so viel in den Schoß gelegt worden, so viel Tradition, so viel Wissen, so viel Kompetenz, so viel Zuneigung. All das will und muss auch weitergegeben werden. Was wäre das für ein Leben, das all das, was es empfangen hat, nicht weitergeben wollte? Wer will als Mensch der Menschheit so viel schuldig bleiben? Und welche Generation will auf Kosten der nächsten leben? Wir haben, so unser Text, ein überfließend Maß an Barmherzigkeit erfahren und sollten das nicht weitergeben wollen? Wenn wir auf dieser Spur weiterdenken, dann macht auch das Gleichnis von den zwei Blinden, das zunächst ein wenig erratisch in unserem Text wirkt, dann macht doch dieses Gleichnis Sinn. Denn wer etwas zu geben hat, der soll es mit dem, der das noch nicht hat, teilen. Also ein Sehender soll mit jemandem, der noch nicht so richtig sieht, unterwegs sein. Jede Lehr-Lern-Beziehung lebt eigentlich von dieser unausgesprochenen Übereinkunft. So falsch es ist, Schülerinnen und Schüler zu überfordern, so falsch ist es auch, sie vor jeder Anstrengung und der Zumutung, die Welt besser zu verstehen, zu bewahren. Auch durch Unterforderung kann man Kindern Entscheidendes schuldig bleiben, denn Kinder und Jugendliche wollen groß werden. Und das heißt, sie wollen etwas können und sie wollen besser durchblicken. Wenn aber Eltern und Lehrkräfte sich so verhalten, als gäbe es gar nichts mehr weiterzugeben, als hätten sie gar nichts anzubieten, dann endet der Erziehungsprozess eben in jenem Desaster, den unser Predigttext beschreibt. Zwei Blinde fallen dann in die Grube. Also Erwachsene haben die Pflicht, das, was sie gesehen und als richtig erkannt haben, an die nächste Generation weiterzugeben, denn nur so wächst Orientierungssicherheit. Und selbst wenn dann der Widerspruch von der jungen Generation kommt, so hat man zunächst einmal das eigene zur Geltung gebracht. Wir haben hier in unseren westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten die heranwachsende Generation im Wesentlichen der Selbsterziehung überlassen. Erwachsene zogen sich oft genug aus dem Erziehungsgeschäft immer mehr zurück, aber das ist eine fatale Entwicklung. Man tut dann so, als ob die Jüngeren über dem Meister stehen, als ob sie auf die Lebensführungskompetenzen der älteren Generation verzichten könnten, als ob man überholen ohne einzuholen könnte. So schön es also ist, wenn unsere junge Generation für eine bessere Klimapolitik skandiert, wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, so sehr muss man dann eben auch darüber reden, dass es gerade die Generation bis zum 30. Lebensjahr ist, deren Flugreisetätigkeit am höchsten ist. Also Anspruchshaltungen allein helfen unserer Gesellschaft nicht weiter. Und in der Tat ist es ja so, dass man immer zuerst von anderen fordert, bevor man von sich selbst etwas verlangt. Bei sich selbst fängt man oft am letzten an. Auf diesen Sachverhalt will uns also das Bild vom Balken im eigenen Auge aufmerksam machen. Frage zuerst dich selbst, was du zur Besserung der Lage beitragen kannst. Oft ist es ja gar nicht Heuchelei, sondern einfach ein Mangel an selbstkritischem Bewusstsein, der dazu führt, dass man Probleme, die man mit sich selber hat, auf andere projiziert. Was man an sich selbst nicht mag, das entdeckt und kritisiert man gerne bei anderen. Aus den 70er Jahren, als man noch kein GPS kannte und alle fleißig Autoradio hörten, stammt der folgende Witz. Ein Mann, der in seinem Auto auf dem Weg nach Nürnberg ist, hört die Verkehrsdurchsage: Achtung, auf der A9 in Richtung München kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Da ruft der Mann aus: Was heißt hier ein Fahrzeug? Hunderte! Geisterfahrer gibt es nicht nur auf der Autobahn, die gibt es auch im wirklichen Leben. Und manchmal sind wir selber einer. Auf seinen blinden Fleck wird man aber häufig selbst nicht aufmerksam. Und deshalb sind wir auf Menschen angewiesen, die bereit sind, uns auf unseren Sehfehler aufmerksam zu machen. Wir alle brauchen diese konstruktive Kritik und wir sollten uns darüber nicht empören, sondern dankbar dafür sein. Unser Predigttext ist also eine Einladung zur selbstkritischen Reflexion. Nun gibt es freilich gerade in christlichen Gemeinden auch Menschen, die vor lauter Selbstkritik geradezu handlungsunfähig werden, weil sie sich gar nichts mehr zutrauen. Sie leben in der permanenten Angst, etwas falsch zu machen. Hat auch für Sie unser Text einen Rat parat? Vielleicht kann man auch hier wieder auf den ersten Vers im Predigttext verweisen. Seid barmherzig. Das heißt ja, man soll nicht nur anderen gegenüber barmherzig sein, sondern auch barmherzig sich selbst gegenüber. Denn Gott will uns stärken und er will uns nicht schwächen. Es hat also keinen Sinn, den Text als Waffe gegen andere oder gegen sich selbst zu gebrauchen. Die Frage, wessen Balken und Splitter denn nun größer ist, führt uns nirgendwo hin. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir einander mit barmherzigen Augen ansehen. Barmherzigkeit ist das Instrument, mit dem wir die Balken und Splitter der Angst, der Verachtung, des Ärgers und des Hasses aus unserem Blickfeld entfernen können. Und wenn wir dann mit barmherzigen Augen auf Berlin schauen, dann sehen wir vielleicht nicht nur Verantwortungslosigkeit und Verrücktheiten aller Art. Ein barmherziger Blick auf Berlin offenbart uns vielleicht sogar, dass ein "Ist mir egal" nicht nur bequemer Egoismus sein muss, sondern auch ein geduldiges Ertragen der Andersheit der anderen, immerhin auch eine der geistigen Werke der Barmherzigkeit. Es kommt also auf unseren Blick an, ob wir in der Stadt nur eine Ansammlung von hoffnungslosen Peinlichkeiten entdecken oder aber eine beeindruckende Vielfalt von großen und kleinen Werken der Barmherzigkeit tagtäglich und immer wieder. Von Natur aus neigen wir dazu, nach Balken und Splittern bei anderen zu suchen und diese kräftig zu kritisieren. Ein Geschenk Gottes ist es, wenn wir fähig sind, die Welt mit Augen der Barmherzigkeit, also aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wenn wir das immer öfter tun wollen, dann ist die Bitte um die Gabe der Barmherzigkeit der erste Schritt, wie es schon Johann Sebastian Bach vor knapp 300 Jahren empfohlen hat. So segne uns Gott, der Barmherzige, sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.